Willkommen zum Durchblick Philosophie, der klugen Mediathek der tiefen Gedanken. Ich heiße Florian Krämer und führe dich in diesem Podcast durch die Fachgebiete der Philosophie und durch den Stoff der Oberstufe in Nordrhein-Westfalen. Das habe ich jetzt jedenfalls 99 Episoden lang gemacht. Im Moment unterbreche ich das Programm, um ein bisschen Jubiläum zu feiern. Ich hatte euch ja gefragt, welche Themen euch so unter den Nägeln brennen, und ich habe jede Menge Rückmeldungen gekriegt. Meine heilige Grenze in diesem Podcast sind so rund 30 Minuten, weil die Themen ja doch recht komplex und dicht sind und irgendwann raucht einem da einfach der Kopf. Darum habe ich das Jubiläum in ganze 3 Episoden aufgeteilt. Normalerweise wird man ja nur einmal 100, aber ich dachte mir, hey, warum eigentlich nicht dreimal? Zu Beginn erstmal eine kleine Grußbotschaft, die mich ganz besonders gefreut hat. Und zwar von meinem Kollegen Daniel. Du kennst ihn vielleicht aus der Bullshit-Episode hier im Podcast. Er betreibt unter anderem den Podcast Privatsprache Philosophie, den ich hier schon ganz oft und ganz wärmstens empfohlen habe.
Hallo Florian, herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge Durchblick Philosophie. Das ist eine Zahl, die schafft nicht jeder. Da kannst du richtig stolz drauf sein. Und ich habe auch Gedanken und Fragen mitgebracht. Ich sollte mich vielleicht erstmal vorstellen. Hier ist Daniel von Privatsprache. Ich habe auch so einen kleinen Philosophie-Podcast. Und ich habe erstmal die Frage, wie ist das, wenn du ein Thema durch hast? Kannst du dich dann anschließend noch dran erinnern? Weil mir geht es immer so, dass ich dann komplett vergesse, was ich mal erzählt habe. Also ich bereite mich da gründlich vor, aber das bleibt mir nicht im Kopf. Und dann kommt es immer mal wieder vor, dass irgendwie 5 Jahre später jemand kommt und eine Detailfrage zu einer Folge stellt und ich habe keine Ahnung mehr, was ich damals geredet habe. Aber da du ja als Lehrer die Themen wahrscheinlich teilweise auch öfter machst, ist es bei dir ja möglicherweise anders. Deswegen, wie bist du so auf Partys? Kannst du da einfach philosophische Funfacts raushauen in Form von ganzen Theorien, die du da präsentierst? Fehlerfrei natürlich. Aber weil ich das eben nicht kann, kann ich dir sagen, zu welcher deiner Folgen ich immer wieder zurückkehre. Und zwar ist das die Reihe über Utilitarismus, die ich wirklich sehr gut erklärt finde, und das ist so ein Thema, das ja in vielen Kontexten in der Philosophie immer mal wieder auftaucht, und wenn ich Folgen habe, wo das eine Rolle spielt, dann habe ich schon mehrfach eben deine Folgen dazu gehört, um mir das wieder drauf zu schaffen oder halt zumindest so meine verschütteten Erinnerungen da wieder zu erwecken, und dafür möchte ich erstmal Danke sagen. Dann habe ich auch noch eine Frage zur Zukunft dieses Podcasts, denn du sagst ja mal ganz schön in der Anmoderation, dass du den Stoff der Oberstufe machst, aber das ist ja ein endliches Projekt. Hast du schon Pläne, wie du weitermachst für den Tag, an dem du dann mal mit sämtlichen Themen, die im Oberstufenunterricht in der Schule ja drankommen, wenn du damit durch bist, weißt du dann schon, wie du weitermachen wirst? Ich freue mich jedenfalls auf die nächsten 100 Folgen. Tschüss!
Vielen Dank für die Grüße, lieber Daniel. Ja, 100 Episoden sind ganz ordentlich, aber wenn ich mal deinen Podcast nachzähle, bist du vermutlich auch schon so alt wie ich. Wer weiß. Also, um auf die Frage zu antworten, vielleicht die Hälfte der bisherigen Episoden ist das, was man in der Schule tatsächlich behandelt, und den Stoff kaue ich Jahr für Jahr durch und habe ihn auch schnell parat. Das ist auch, was mir selber an dem Job fachlich ganz gut gefällt. Also auch nach vielen Jahren finde ich immer wieder neue Details und Aspekte bei Locke, Kant und Konsorten. Also das sind Dinge, die man mich um 3 Uhr nachts fragen könnte. Wobei mir jetzt kaum philosophische Fragen einfallen, die man unbedingt um 3 Uhr nachts klären muss. Außer vielleicht auf den besagten Partys. Aber weil ich 2 Kinder habe, im Moment 10 und 5 Jahre alt, bin ich eher selten auf Partys, und selbst da ist Philosophie auch nicht immer ein Thema, mit dem man sich selber so interessant macht. Glaube ich jedenfalls. Bestimmt ist Daniel auf cooleren Partys als ich. Naja. Zukunft dieses Podcasts, das frage ich mich auch. Wahrscheinlich versuche ich, das Ende des Podcasts zu vermeiden, und deswegen mache ich auch immer so viele Sonderfolgen, so wie jetzt gerade oder letztes Jahr zusammen mit Daniel. Ich werde mit der Gerechtigkeitstheorie noch gut zu tun haben. Im Lehrplan stehen dann noch Erkenntnistheorie und Wissenschaftstheorie. Also mit ein bisschen Fleiß sollte ich weitere 100 Episoden locker zusammenkriegen. Eine spannende Herausforderung wäre dann sicher die Kritik der reinen Vernunft von Immanuel Kant. Die steht natürlich nicht im Schullehrplan, ist aber trotzdem ein irre wichtiges Buch. Und dieses Werk möglichst verständlich zu erklären, das wäre echt mal eine Herausforderung. Mein ganz persönlicher Mount Everest. Eine andere Idee wäre ein Interviewformat mit Philosophinnen über ihre Forschungsthemen. Im Stil ungefähr von Philosophy Bites. Das ist einer der ältesten Philosophie-Podcasts und den empfehle ich allen Philosophiehungrigen, übrigens genauso wie Daniels Podcast. Dann hatte ich irgendwann noch die Idee, einen Philosophie-Podcast über die Netflix-Serie Black Mirror zu produzieren, aber diesen Podcast gibt es schon, der heißt Black Mirror Reflections und ist ziemlich nerdig, aber auch verdammt gut. So viel zum Smalltalk. Jetzt gehen wir wieder in die Vollen. Mich haben eine ganze Reihe Fragen zur Ethik erreicht. Wir hören uns als erstes eine Zuschrift von Matthias an. Es geht um Kant, siehe Episoden 40 bis 46. Du hörst jetzt allerdings nicht Matthias persönlich, sondern spaßeshalber eine KI-Stimme, die seine Frage nachspricht. Also, lieber Matthias, wie kann ich dir helfen?
Einen Gedanken habe ich immer wieder und nur ansatzweise eine Lösung. Der kategorische Imperativ spricht ja von Regeln, die sich im Allgemeinen aufs Handeln beziehen. Gelten diese Grundsätze auch für das Ertragen? Also wenn ich es ertrage, dass Autofahrer auf dem Gehweg parken, kann ich dann erwarten, dass auch andere ertragen, wenn ich Regeln breche, die keinem so richtig schaden? Ich glaube, diese Frage ist im Moment gerade wichtig in Hinblick auf Dinge, die gesagt werden dürfen und die man ertragen muss.
Ja, vielen Dank für die Frage. Zunächst eine Bemerkung zum Beispiel. Ob Regeln tatsächlich schaden oder nicht, das spielt für Kant keine Rolle. Man darf Regelverletzungen auch nicht gegeneinander aufrechnen. Erinnern wir uns mal an den Mörder an der Haustür in Episode 45. Der bricht ganz sicher den kategorischen Imperativ, weil er ja jemanden ermorden will. Aber trotzdem darf ich deswegen nicht nochmal den gleichen kategorischen Imperativ brechen und lügen, sagt Kant. Also das System der Pflichten, das muss möglichst intakt bleiben. Wenn der Erste es kaputt macht, dann sollte es der Zweite nicht noch kaputter machen. Das ist der Gedanke. Jetzt zum eigentlichen Thema der Frage. Ertragen. Ertragen verstehe ich jetzt als Nicht-Handeln, als Nicht-Eingreifen. Moralisch betrachtet ist das Nicht-X-Tun eine Entscheidung, so wie es auch eine Entscheidung wäre, X zu tun. Mit Kant fragen wir, kann jeder Mensch wollen, dass jeder andere auch Nicht-X tut? Ein Beispiel dazu war die Pflicht, etwas zu lernen und die eigenen Fähigkeiten auszubilden. Das ist eine unvollkommene Pflicht gegenüber sich selbst. Es ist nach Kant nicht in Ordnung, das ganze Jahr nur auf der Couch rumzuliegen. Das ist ein unmoralisches Nichtstun. Zur Begründung siehe Episode 44. Rumliegen ist zwar Nichtstun, aber das ist ein anderes Nichtstun als das Ertragen, das Matthias meint. Rumliegen heißt einfach so nichts tun, egal ob draußen X passiert. Ertragen heißt nichts tun, obwohl draußen X passiert. Matthias bringt das Beispiel Meinungsfreiheit. Siehe Episoden 93 bis 95. Muss ich zum Beispiel ertragen, dass andere Menschen schrecklich dumme Meinungen äußern? Ja, muss ich. Wenn ich andere einfach so zum Schweigen bringen dürfte, dann dürften andere das bei mir und bei jedem anderen Menschen auch machen. Und das ist wahrscheinlich etwas, das nicht alle wollen können. Und zwar schon allein deswegen, weil wir nie sicher sein können, ob wir die Wahrheit schon kennen. Siehe dazu Mills Argument aus Episode 94. Das würde hier gut herpassen. Aber muss ich auch andere Meinungsäußerungen ertragen, wie Bedrohungen und Gewaltaufrufe? Wahrscheinlich schon weniger. Denn die sind dazu gedacht, zu Gewalt zu führen. Egal, ob sie das am Ende wirklich tun oder nicht, die Konsequenz spielt ja bei Kant keine Rolle. Und diesen Aufruf zur Gewalt, den kann auch nicht jeder wollen. Bei Beleidigungen sieht es mit Kant vielleicht nochmal anders aus, wer weiß. Ich will nur sagen, ja, mit Kant kann man durchaus dafür oder dagegen argumentieren, ob wir andere ertragen müssen. Und die Antwort hängt natürlich immer davon ab, was genau wir da ertragen sollen. Eine weitere Frage zu Kant schreibt mir Roland. Auch Roland habe ich eine KI-Stimme geliehen.
Grüß dich, Florian. Erstmal möchte ich sagen, dass dein Podcast wirklich Spaß macht und ich wirklich begeistert bin, wie du Philosophie so darstellst, dass man sie leicht verstehen kann. Ich finde es sehr schade, dass viele Philosophen eine Sprache benutzen, die ihre klugen Gedanken für einen großen Teil der Bevölkerung unverständlich macht. Nun zu meiner Frage. Soweit ich weiß, entscheiden sich Ethiker für eine Ethik, der sie dann ganz strikt folgen. Jetzt gibt es für jede Ethik Situationen, in denen sie befremdliche Ergebnisse bringt. Ich denke an den Freund, der von einem Mörder verfolgt wird, sich bei mir versteckt, und ich bin nach Kant verpflichtet, dem Mörder die Frage wahrheitsgemäß zu beantworten, ob sich der Freund bei mir verstecke, er wolle ihn töten. Auch wenn ich überzeugt bin von Kants Ethik, könnte ich das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Gibt es eine Lösung für dieses Problem? Außerdem würde mich noch interessieren, wie Utilitaristen den Einwand ausräumen, ihre Ethik fuße auf einem naturalistischen Fehlschluss.
Vielen Dank, das waren sogar zwei Fragen. Zur zweiten Frage, Utilitarismus versus naturalistischer Fehlschluss, verweise ich auf meine Episode 39, in der es um genau das geht. Ja, das ist ein Problem, zumindest bei Bentham und bei Mill, aber Peter Singer hat einen Weg gefunden, das Problem zu vermeiden. Alles Weitere siehe dort. Jetzt zur ersten Frage. Sie knüpft an den berühmten Mörder an der Haustür an, siehe wie gesagt Episode 45. Aus Kants kategorischem Imperativ folgt, dass wir unbedingt die Wahrheit sagen müssen, wenn wir gefragt werden. Selbst wenn die Wahrheit ist, ja, lieber Mörder, dein Opfer ist in meinem Haus. Kants Begründung dafür erkläre ich in Episode 45. Aber ich vermute jetzt mal, dass Roland trotzdem dieses Gewissensproblem hätte, auch wenn er die Begründung versteht. Und ich selber hätte das Problem ehrlich gesagt auch. Was jetzt? Jetzt könnten wir uns fragen, was dieses Gewissen eigentlich ist und ob es recht hat. Auch dazu hat Kant natürlich ein paar Ideen. In der Metaphysik der Sitten definiert er das Gewissen als, Zitat, Bewusstsein eines inneren Gerichthofes im Menschen. Ein Gewissen haben bedeutet, sich für seine Handlungen verantworten und verteidigen zu müssen. Das Gewissen ist dieser Ort, wo man sich verteidigt. Aber vor wem? Wer ist im Gewissen die Richterin? Du selber, also du als empirische Person, du bist die Richterin und gleichzeitig die Angeklagte? Das wäre keine gute Idee, sagt Kant, weil diese Richterin ja die Angeklagte immer freisprechen würde. Die Richterin muss doch unparteiisch sein und alle Menschen ohne Ansehen der Person beurteilen, also dich genauso beurteilen, wie sie jede x-beliebige andere Person beurteilen würde. Und dieses Spiel kennst du schon ein bisschen aus meinen Kant-Episoden. Wenn wir alles Subjektive abziehen, dann bleibt am Ende nur noch die Vernunft übrig, sowas wie reine Logik, die alle Menschen gemeinsam haben. Die Richterin ist, sagt Kant, Zitat, eine idealische Person, welche die Vernunft sich selber schafft, Zitat Ende. Und in welches Gesetzbuch wird diese Vernunftrichterin wohl reinschauen, bevor sie ein Urteil spricht? Natürlich in den kategorischen Imperativ, denn das ist ja ein Gesetz aus Vernunft und da steht wiederum drin, du hättest dem Mörder an der Haustür die Wahrheit sagen müssen. Kant will also sagen, wenn wir den Begriff Gewissen wirklich ernst nehmen, dann landen wir am Ende wieder beim kategorischen Imperativ. Surprise, surprise. Ja, da wollten wir vielleicht nicht hin, aber da sind wir jetzt trotzdem. Kurze Zwischenbemerkung noch. Kant sagt außerdem, wenn wir uns diese idealische Richterperson noch konkreter vorstellen, dann müsste die einerseits alles wissen, auch über unsere innersten Regungen und Motive, nur dann könnte sie ja wirklich urteilen und sie müsste auch unbegrenzt mächtig sein, denn wenn sie uns nicht bestrafen kann, ist eigentlich egal, was sie sagt. Zitat, da nun ein solches moralisches Wesen zugleich alle Gewalt im Himmel und auf Erden haben muss, weil es sonst nicht, was doch zum Richteramt notwendig gehört, seinen Gesetzen den ihnen angemessenen Effekt verschaffen könnte, ein solches über alles machthabende moralische Wesen aber Gott heißt, so wird das Gewissen als subjektives Prinzip einer vor Gott seiner Taten wegen zu leistenden Verantwortung gedacht werden müssen? Ja, es wird der letztere Begriff, wenngleich nur auf dunkle Art, in jenem moralischen Selbstbewusstsein jederzeit enthalten sein. Zitat Ende. Kant sagt hier nicht, dass es Gott wirklich gibt, aber er sagt, dass wir uns so etwas wie Gott vorstellen müssen, wenn wir moralisch handeln wollen, weil sonst das moralische Gesetz nicht so richtig gelten würde. Also vereinfacht gesagt, wir müssen nicht persönlich an die Existenz von Gott glauben, aber wir müssen in einer gewissen Hinsicht so tun, als gäbe es den. Das nur als ganz kurzer Exkurs, weil ich nächste Episode darauf nochmal zurückkomme. So, die erste Antwort wäre also, das, was Roland für sein Gewissen hält, das ist in Wahrheit gar nicht sein Gewissen, sondern das sind irgendwelche subjektiven Neigungen. Aber zum Glück ist jetzt ja Immanuel Kant da und der kann Roland erklären, was ihm sein Gewissen wirklich sagen will. Wenn ich Roland wäre, wäre ich damit aber nicht ganz zufrieden. Wir sagen doch, ich kann das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Und damit meinen wir nicht Neigungen im Sinne von ich habe keine Lust drauf, sondern das passt nicht zu dem, wie ich eigentlich sein sollte. Ja gut, das ist erstmal ein unbestimmtes Gefühl und das kann man nicht so toll ausbuchstabieren wie den kategorischen Imperativ. Aber ist das deswegen schon unwichtig? Wir könnten uns jetzt noch ein paar andere Definitionen für das Gewissen anschauen, aber darum geht es mir jetzt nicht und ich glaube, das ist auch nicht der zentrale Punkt. Roland meint wahrscheinlich Folgendes. Ich bin mir einfach verdammt sicher, dass wir dem Mörder nicht die Wahrheit sagen sollten und eine Ethik, die mir was anderes erklärt, kann irgendwie nicht stimmen. Dieses verdammt Sichersein nennt er Gewissen. In der Philosophie würden wir das vielleicht Intuitionen nennen. Also Intuition heißt hier, ich habe den ganz, ganz, ganz starken Eindruck, dass das und das so und so ist. Zum Beispiel, man darf andere nicht einfach so töten. Warum das so ist, das ist eine andere Frage. Wenn wir nach dem Warum fragen, dann bauen wir Theorien. Aber wir fangen an mit den Intuitionen. Das macht ja auch Kant, wenn er in Episode 41 mit dem guten Willen beginnt. Wir haben das ganz starke Gefühl, dass unsere Absichten moralisch zählen. Und diese Intuition nennt Kant eine gemeine sittliche Vernunfterkenntnis. Die will er erklären und darauf will er aufbauen. Ausgehend von Intuitionen können wir Theorien bauen. Und wenn wir eine Theorie haben, die ganz viele unserer Intuitionen erklärt, also in die ganz viele Intuitionen reinpassen, dann haben wir anscheinend eine gute Theorie. Die funktioniert für viele Fälle, ist also erklärungsstark, sagen wir. Und damit trauen wir uns dann auch an Fälle, bei denen wir uns noch nicht sicher sind. Wir sagen, in Fall A soll X rauskommen, da waren wir uns alle einig, Intuition. Die Theorie Alpha erklärt, warum im Fall A X rauskommt, jetzt haben wir aber den Fall B. Und die Theorie Alpha würde sagen, dass im Fall B das Ergebnis Y rauskommt. Bitteschön, da ist die Antwort. Theorie Alpha hat gesprochen. Gut, das kannst du jetzt blöd finden, aber dann musst du die Theorie Alpha aufgeben. Und wenn wir Alpha aufgeben, dann kommt in Fall A nicht mehr X raus und das wäre doch blöd, oder? Das war jetzt sehr vereinfacht. In dieser Sichtweise ist die Theorie so eine Art Tischdecke, die möglichst viele unserer Intuitionen abdecken soll. Trotzdem ist es so, dass keine Theorie alle Intuitionen abdeckt. Also wenn wir den Kant ganz konsequent zu Ende denken, dann kriegen wir immerhin Menschenwürde, Rechtsstaat, Religionsfreiheit und einiges an Hilfestellungen für den Alltag. Aber es ist halt auch dieser verdammte Mörder an der Haustür dabei. Der gehört mit zum Gesamtpaket. Was machen wir jetzt? Schicken wir das Paket zurück und bestellen ein anderes? Ja, das können wir machen, aber du ahnst es, beim nächsten Paket werden wir sicher wieder ein ähnliches Problem haben. Auch die nächste Tischdecke wird nicht jede moralische Intuition abdecken. Was machen wir jetzt also? Die Lösung besteht darin, dass wir von ethischen Theorien, auch von Kant, eben nicht zu viel erwarten dürfen. Ja, wir dürfen schon viel erwarten, aber eben nicht zu viel. Wir dürfen erwarten, dass sie uns Argumente und Maßstäbe an die Hand geben, mit denen wir einen rationalen Diskurs führen. Das ist schon mal ziemlich viel und deutlich mehr als täglich in den sogenannten sozialen Medien passiert. Aber wir sollten nicht erwarten, dass sie alle unsere ethischen Probleme auf einen Schlag lösen. Ja, Leute wie Kant oder auch Singer, die reden so, als ob sie genau das können. Das müssen die sagen, das ist in dem Moment ja auch ihr Job. Aber wenn wir entscheiden müssen, sind wir selber verantwortlich und das können wir nicht auf Kant schieben. Jetzt kannst du sagen, na toll, dann tappen wir am Ende doch wieder im Dunkeln. Ich würde sagen, ja, es ist leider dunkel, aber mit Kant, Bentham und Aristoteles können wir immerhin einige Taschenlampen einschalten und in einige Richtungen leuchten. Das heißt konkret, wir können sorgfältiger, konsistenter, differenzierter über Probleme und Lösungen sprechen. Das wäre immer noch ein Fortschritt. Und das wäre vielleicht auch eine realistische Erwartung an Philosophie, oder? Eine weitere Frage kommt von Lisa, die wissen möchte, Zitat, wie kann man ethisch relevant und zugleich überzeugend argumentieren, Zitat Ende. Zunächst verweise ich auf Episode 29 und den praktischen Syllogismus. Ethische Argumente benennen erstens bestimmte Normen und beziehen sie zweitens auf bestimmte Situationen und beides sollte dann logisch zusammenhängen. Im Idealfall schauen wir uns dann zusammen das Argument an und wir prüfen, ob es funktioniert. In der Philosophie untersuchen wir Argumente, Modelle und so weiter, ohne dass wir uns die sofort zu eigen machen. Also im Klartext, das Ziel der Ethik ist erstmal nicht, den anderen zu überzeugen, sondern mich selbst zu überzeugen. Genau so argumentiert man ethisch relevant. Das war aber nur die eine Hälfte von Lisas Frage. Die will ja auch wissen, wie man überzeugend argumentiert. Also selbst wenn ich recht habe, heißt das ja noch nicht, dass ich damit irgendwen überzeuge. Ob Menschen mein Argument verstehen oder auch nur verstehen wollen, danach tatsächlich ihre Überzeugung ändern, vielleicht sogar noch ihr Verhalten, das hängt von ganz, ganz, ganz vielen anderen Faktoren ab. Zum Beispiel von psychologischen Faktoren. Menschen haben einen Confirmation Bias. Das heißt, sie versuchen immer, möglichst lange an den Überzeugungen festzuhalten, die sie schon haben. Und sie blenden das, was dagegen spricht, erstmal aus. Zweitens sind da auch soziale Faktoren. Wir sind ja auch ein Stück weit Herdentiere. Und wenn alle anderen das Verhalten A an den Tag legen, dann ist es für mich selber sehr viel leichter, A zu tun oder auch A zu behaupten, selbst wenn eigentlich das Gegenteil von A besser ist und selbst wenn ich dafür auch Argumente und sogar Überzeugungen habe. Also wenn ich so tue, als ob meine Meinung die ist, die eigentlich alle haben, dann kann das so einen gewissen Druck aufbauen. Das geht aber auch umgekehrt. Wenn ich behaupte, die andere Meinung, die ist der unreflektierte Mainstream und ich rebelliere gegen den ganz mutig. Hier setzt die Rhetorik an, die Redekunst. Sie versucht, Ideen oder auch Argumente so zu verkaufen, dass sie möglichst wirksam einschlagen. Die Rhetorik spielt also auf einem ähnlichen Spielfeld wie die Philosophie. Sie argumentiert und behandelt ähnliche Fragen. Aber auf diesem Spielfeld spielt sie anscheinend ein anderes Spiel, mit anderen Zielen, nach anderen Regeln. Das war von Anfang an so. In Platons Dialogen tritt bekanntlich Sokrates auf, der eine philosophische Haltung oder Methode vertritt. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Gemeinsam prüfen wir die Argumente. In diesen Texten gibt es aber auch ein paar Widersacher, nämlich die Sophisten. Die Sophisten unterrichten Rhetorik und zeigen, wie man wirksam argumentiert. Das können die und das funktioniert auch. Platon legt jetzt aber ganz, ganz großen Wert darauf, dass das bitteschön keine richtige Philosophie ist. Überzeugen ist nicht das gleiche wie die Wahrheit kennen. Auch Platons Schüler Aristoteles hat sich damit beschäftigt und zu diesem Thema die sophistischen Widerlegungen geschrieben. Mehr zu diesem Werk hörst du bei meinem geschätzten Podcast-Kollegen Daniel von vorhin. Also, angenommen, wir kaufen Platon und Aristoteles das alles jetzt mal ab. Überzeugen ist nicht gleich philosophieren. Okay, trotzdem ist es doch so, wenn du Argumente an den Mann oder an die Frau bringen willst, dann musst du die Tricks der Rhetorik nicht nur durchschauen, sondern sie am Ende am besten auch selber verwenden können. Es gibt ein winziges, aber sehr gutes Buch zu diesem Thema von dem Philosophen Arthur Schopenhauer mit dem Titel »Die Kunst, Recht zu behalten«. Das kostet gerade mal 4 Euro und wenn du es über meinen Amazon Affiliate Link unter dieser Episode bestellst, kriege ich sogar noch einen winzigen Centbetrag davon ab. So viel zum Argumentieren und Überzeugen. Das letzte Wort hat in dieser Episode eine echte Schülerin, nämlich Lucia aus Ulm. Sie möchte wissen, was eigentlich der große Unterschied sein soll zwischen dem Präferenzutilitarismus und dem klassischen Utilitarismus und ob ich dazu ein anständiges Beispiel habe. Kurze Wiederholung: Der klassische Utilitarismus nach Jeremy Bentham behauptet, dass Entscheidungen dann moralisch richtig sind, wenn sie insgesamt eine möglichst große Summe an Glück erzeugen. Siehe Episode 36. Der Präferenzutilitarismus nach Peter Singer behauptet, dass Entscheidungen dann moralisch richtig sind, wenn sie die Interessen aller Beteiligten möglichst optimal berücksichtigen. Siehe Episode 50. Also, was genau ist der Unterschied oder gibt es überhaupt einen? Ich reiche die Frage weiter an Peter Singer, der uns diese Frage eingebrockt hat, und ich schlage in seiner praktischen Ethik die Seiten 29 bis 31 auf. Auch dieses Buch verlinke ich natürlich unter dieser Episode. Singer stellt sich eine Obstwiese vor, auf der er Früchte sammeln kann, und er fragt sich, ob er die alle selber essen darf oder ob er sie mit anderen teilen muss, die kein Obst haben. Das Thema Eigentum aus der Staatstheorie, siehe Episoden 84 folgende, lassen wir zunächst mal raus. Singer sagt sinngemäß, dass der Hunger, den die anderen haben, moralisch genauso viel zählt wie mein eigener. Darum ist es erstmal richtig, das Obst mit anderen zu teilen. Das wäre die erste Antwort, wenn wir auf Bentham schauen, den klassischen Utilitarismus. Denn so erzeugen wir mit einer gegebenen Menge an Obst das größtmögliche Glück, das jetzt gerade möglich ist. Singer räumt aber ein, dass selbst dieses simple Beispiel gar nicht so simpel ist. Denn es ist ja so, wenn die anderen wissen, dass sie sowieso alle gleich viel Obst bekommen und mir einfach nur bei der Arbeit zuschauen müssen, dann sammle ich das ganze Obst am Ende alleine. Und dann kommt insgesamt weniger Obst zusammen, als es möglich wäre, wenn alle mit anpacken. Und damit alle anpacken, könnte ich eine Verteilung einführen, in der eben nicht alle dasselbe bekommen, sondern in der diejenigen, die mitmachen, irgendwie belohnt werden. Mehr dazu hörst du später in diesem Podcast in meiner Reihe über Verteilungsgerechtigkeit. Der Punkt ist nun, diese ungleiche Verteilung könnte dazu führen, dass insgesamt mehr Obst gesammelt und verteilt wird. Und die erzeugt vielleicht jetzt erstmal weniger Glück, als wenn ich das Obst direkt gleich verteile. Aber langfristig ist es insgesamt im Interesse von allen Beteiligten, dass insgesamt möglichst viel Obst zu verteilen ist, egal wie sich das jetzt gerade anfühlt. Und deswegen gibt es vielleicht utilitaristische Gründe, das Obst ungleich zu verteilen. Also das wäre in etwa der Unterschied. Zitat Singer: Die hier skizzierte Denkweise ist eine Form von Utilitarismus. Sie unterscheidet sich vom klassischen Utilitarismus dadurch, dass beste Konsequenzen das bedeutet, was per saldo die Interessen der Betroffenen fördert und nicht bloß das, was Lust vermehrt und Unlust verringert. Zitat Ende. Das wäre also Singers eigenes Beispiel, in dem die beiden Ansätze vielleicht ein unterschiedliches Ergebnis erzeugen, aber eben nur ganz, ganz, ganz vielleicht. Es kommt nämlich sehr darauf an, was wir jetzt unter Lust und Unlust verstehen. Ja, ich habe jetzt gerade Unlust auf eine ungleiche Obstverteilung, wo ich mich anstrengen muss, aber man kann doch auch sagen, dass ich insgesamt Lust auf eine Obstverteilung habe, bei der tatsächlich langfristig möglichst viel für mich rausspringt. Das würde Bentham doch auch sagen. Ich habe Interesse an, heißt gar nichts groß anderes als ich habe Lust auf. Also wenn wir Glück oder Lust so verstehen, dann gibt's keinen richtigen Unterschied zwischen dem klassischen Utilitarismus und Präferenzutilitarismus. Und das sagt Singer auch ganz ausdrücklich im nächsten Satz. Ich weiß, in Schulbüchern sieht es manchmal so aus, als ob das was anderes ist. Aber nicht mal Singer selbst will das unbedingt behaupten. Nur wenn das so ist, warum führt er dann überhaupt einen neuen Begriff ein, nämlich Interessen? Ich denke, das hat wieder was mit dem Personenkonzept zu tun, das er für die angewandte Ethik braucht, siehe Episode 50. Eine Person hat ein Interesse an ihrer eigenen Zukunft. Diese Zukunft hat sie noch nicht, die ist was Hypothetisches, aber trotzdem hat sie jetzt schon ein Interesse daran. Ich könnte vielleicht mit Bentham auch sagen, die Person hat potenzielles Glück an ihrer Zukunft oder so. Das klingt einfach komischer und weniger elegant, als zu sagen, sie hat ein Interesse. Und das hieße, Singer hat eben nicht einen neuen Utilitarismus eingeführt, sondern eine sprachliche Präzisierung für den klassischen Utilitarismus, den es schon seit Bentham gab. Auch das mit der sprachlichen Präzisierung, auch das ist eine philosophische Leistung, weil wir dann ein bestehendes 200 Jahre altes Modell sozusagen fit machen können für die Gegenwart und für die Zukunft. Man muss ja nicht immer das Rad neu erfinden, wenn man ein Modell hat, das eigentlich schon funktioniert. So viel zur Ethik. Ich hoffe, mit diesen Antworten könnt ihr was anfangen. Vielen Dank für die vielen Einsendungen. Das war ja gleichzeitig auch ein schneller Ritt durch die allgemeine Ethik, siehe Episoden 29 bis 49. In der nächsten Episode schauen wir uns Fragen aus der Metaphysik oder Religionsphilosophie an. Warum lässt Gott das Leid zu? Oder auch, hat die Philosophie etwas über das Ende der Welt zu sagen? Spoiler, ja klar hat sie das. Wenn dir dieser Podcast gefällt und wenn du dich auch über weitere 100 Episoden freuen würdest, dann spendiere mir doch gerne 5 Sterne und eine nette Rezension bei iTunes oder Spotify. Und wenn du mir schreiben möchtest, findest du mich im Internet unter www.durchblick-philosophie.de. Bis bald!